Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Einen nationalen Kraftakt für Wasserversorgung und Klimaanpassung in den Kommunen, den fordert der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Und die Bundesregierung müsse Möglichkeiten bekommen, dafür Geld auf den Tisch zu legen. Durch eine Gemeinschaftsaufgabe Klimaanpassung, also eine grundgesetzliche Ausnahme für die Finanzierung kommunaler Aufgaben. Das darf der Bund nämlich eigentlich nicht machen, worüber auch Ärztepräsident Klaus Reinhardt heute Morgen im Deutschlandfunk ein gewisses Unverständnis ausgedrückt hat.
Nein, das sind Dinge, die, glaube ich, von den Menschen auch nicht mehr verstanden werden, dass wir in diesem Kontext nicht in der Lage sind, kurzfristig und schnell und auch eloquent Entscheidungen an dieser Stelle zu treffen. Und insofern, glaube ich, ist diese Diskussion um die Grundgesetzänderung an der Stelle hoch notwendig.
Reinhardt forderte außerdem, dass Klimaanpassung bei Bau und Sanierung mitgedacht werden muss. Wir zeigen gleich ein Beispiel, wo dem aber auch andere Interessen entgegenstehen. Wir sprechen über Hitzeschutz am Bau, beschäftigen uns mit Nutrias in Prag und mit Plastikverschmutzung durch Fischerei. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, schön, dass Sie dabei sind. Klimaanpassung, das ist die Ausrichtung aller Lebensbereiche auf neue klimatische Bedingungen. Hochwasserschutz, Niedrigwasservorsorge, Klimaanlagen und natürliche Verschattung durch Bäume, all das sind konkrete Maßnahmen. Aber jede dieser Maßnahmen kann unter Umständen auch anderen Interessen gegenüberstehen. Es entstehen Interessenkonflikte. Einen solchen sehen wir gerade auch in der Berliner Torstraße. Mehr Platz für Autos oder Erhalt der Bäume, Dieter Nürnberger berichtet.
Seit einigen Wochen schon trifft sich jeden Mittwochnachmittag die Bürgerinitiative Lebendige Torstraße zum Protest. Und meist kommen ein paar hundert Anwohnerinnen und Anwohner, um gegen die Umbaupläne des Berliner Senats zu demonstrieren. Es geht um die künftige Aufteilung des Verkehrs auf der Torstraße, um Platz für Autos, Radfahrer und Fußgänger. Und es geht vor allem auch um Straßenbäume, die Schatten spenden. Denn mehrere Dutzend Bäume stehen hier auf der Abholzliste. Eckhard Hasler ist Sprecher der Initiative.
Das ist ein Viertel aller Bäume hier. Das muss man sich in der Größenordnung vorstellen. Und das sind zum Teil Bäume, die sind 70, 80 Jahre alt. Die sind unheimlich wichtig als Schattenspender, als Kühlung. Das kannst du dir wirklich nicht ausdenken.
Die Bäume, die gefällt werden sollen, haben Anwohner inzwischen mit rotfarbenen Bändern markiert. Die Torstraße ist eine wichtige Ost-West-Verbindung in Berlin-Mitte. Pläne, sie umzugestalten, gab es schon einige. Doch seitdem die CDU in Berlin das Verkehrsressort übernahm, vor über 3 Jahren, werde immer mehr auf den Autoverkehr gesetzt, so der Vorwurf der Bürgerinitiative. Das Nachsehen hätten die anderen Verkehrsteilnehmer, sagt Anwohnerin Astrid Högner. Auch sie engagiert sich in der Bürgerinitiative gegen die Umgestaltungspläne.
Die Fußgänger, die werden sich auf der südlichen Seite den Bürgersteig mit den Fahrradfahrenden teilen müssen. Und das ist wiederum zum Nachteil der Gewerbebetriebe, besonders der Cafés. Da gibt es auch große Proteste. Also der Fußverkehr als auch der Radverkehr wird eingeschränkt zugunsten des Autoverkehrs mit den 4 Spuren.
Tempo 30 soll hier aber weiterhin gelten, weil direkt oder in der Nähe Schulen und Kindertagesstätten sind. Doch in den Umbauplänen des Senats sieht die Bürgerinitiative vor allem ein verkehrspolitisches Weiter-so und einen Widerspruch zum Bäume-Plus-Gesetz, welches Ende 2025 verabschiedet wurde. Bis auf die AfD stimmten alle Parteien im Berliner Parlament dafür. Ein Erfolg auch für Heinrich Strößenreuter, ein in der Hauptstadt bekannter Aktivist. Er hat beispielsweise die Initiative Baumentscheid Berlin mitgegründet, die dann im Wesentlichen zum Gelingen des Gesetzes beitrug. 1 Million Straßenbäume soll es bis zum Jahr 2040 in der Hauptstadt geben. Derzeit sind es rund 440.000. Ein ehrgeiziges Ziel, doch die Realität sieht noch anders aus. Denn pro Jahr würden immer noch rund 6.000 Straßenbäume in Berlin gefällt und nur rund 3.000 nachgepflanzt, sagt Heinrich Strößenreuter. Er unterstützt deshalb die Demonstration in der Torstraße und kritisiert vor allem die CDU-geführte Verkehrs- und Umweltverwaltung.
Man kann nicht ein Bäume-Plus-Gesetz einstimmig verabschieden von der Partei und dann so tun in der Planung, als sei nie was gewesen. Was wir hier erwarten, ist tatsächlich ein Baumfällmoratorium. Da haben wir mittlerweile Petitionen, da haben 20.000 Leute unterschrieben. Wir brauchen vor allem mehr Bäume, gesunde Bäume und den Erhalt von alten Bäumen.
Das Berliner Bäume-Plus-Gesetz hat republikweit Beachtung gefunden, als erstes Klimaanpassungsgesetz eines Bundeslandes. Ein milliardenschweres Infrastrukturprojekt, ein Stadtumbau auf viele Jahre angelegt. Es geht um Behörden. behördliche Zuständigkeiten, um neue Stellen in der Verwaltung, auch um fachliche Begleitung durch Experten. Bis 2027 sollen die gesetzlichen Rahmenbedingungen stehen. Erst danach wird es mit den Neupflanzungen so richtig losgehen. Heinrich Strößenreuther sieht aber schon heute behördliche Verzögerungen durch den CDU-SPD-Senat, weshalb auch in Parlamentsausschüssen vermehrt gestritten wird. Ute Bonde, die zuständige Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, muss deshalb Fragen beantworten. Auch jene, warum nach derzeitigen Planungen immer noch Hunderte von Straßenbäumen gefällt werden sollen. Die CDU-Politikerin kontert, es laufe alles ordnungsgemäß ab.
Der Schutz von Bestandsbäumen, insbesondere großkronige Altbäume, ist bereits heute zentraler Bestandteil des Verwaltungshandelns. Fällungen unterliegen strengen rechtlichen Voraussetzungen und werden sorgfältig geprüft. Gleichzeitig müssen wir als Senat weiterhin eine rechtssichere Abwägung zwischen Klima, Verkehrs, Wohnungsbau, Infrastruktur und Sicherheitsbelangen gewährleisten.
Argumente, die Heinrich Strößenreuther nur bedingt nachvollziehen kann. Denn zum Klimaanpassungsgesetz gehört auch ein künftiges ökologisches Regenwassermanagement. Und wenn Abwasserleitungen neu verlegt oder ausgetauscht werden müssen, sei es vertretbar, dass da vereinzelt auch Bäume weichen müssten, sagt Strößenreuther. Doch beim Großteil der derzeit geplanten Fällungen in der Stadt gehe es eher um Flächen für temporäre Baustelleneinrichtungen oder sogar um eine Verbreiterung von Straßen. Das sei nicht akzeptabel.
Dieter Nürnberger über den Klimaanpassungskonflikt in der Berliner Torstraße. Jetzt gerade ist es hier vom Berliner Funkhaus unfassbar angenehm. Es sind entspannte so 23 Grad, toller Sonnenschein, ein leichter Wind. Heute lässt es sich draußen wirklich richtig gut aushalten. Bei 33 Grad oder mehr, da sähe das schon anders aus. Über 38 Grad möchte ich wirklich überhaupt nicht nachdenken. Aber die ist ja inzwischen nun mal Realität, mit der zum Beispiel Handwerker leben müssen. Was tut man im Draußenjob bei Extremhitze? Annika Jensen berichtet.
Der Giebel, die drei Stück, ihn ändern und die zwei neuen.
Alles gut.
Es ist ein sonniger Tag auf einer Baustelle im Südwesten von Bensen. Zum Glück kein heißer Tag. Angenehme 24 Grad liegen in der Luft. Die Gerüstbauer der Firma Andreas Walter Gerüstbau aus Teltow können heute gut arbeiten. Heute braucht es neue Verankerungen in den Wänden der drei Wohngebäude, neue Stockwerke in den Gerüsten. An diesem Vormittag ist Bauleiter Henrik Glaschka bei seinen zwei Jungs. Damit sie auch an heißen Tagen gut arbeiten können, hat er einiges im Angebot. So gibt es viele Getränke, Käppis, Sonnenbrillen und
Sonnenschutz auf jeden Fall. Na, das ist in jedem LKW, also in jedem Fahrzeug bei uns drin. Und sobald das leer ist, gibt es früh neue von uns. Ob das Sonnencreme ist, Sonnenschutz, was auch immer.
Außerdem verlegt er an besonders heißen Tagen die Arbeitsstunden in die Frühe, sodass die Jungs Feierabend machen können, wenn nichts mehr geht. Roger Werner und sein Kollege Musa Kassab darüber, wie es ist, bei Hitze die Gerüste aufzubauen.
Also das Material ist heiß, man schwitzt sehr viel, es tropft alles in den Augen runter. Man ist etwas langsamer, man ist viel vorsichtiger auch mit Material, wenn man transportiert mit Material, kann auch runterfallen oder so.
Bei zu viel Sonnenstrahlung kriegt man öfters mal Kopfschmerzen, also das geht dann nur schon auf. Und die Augen, die zukneifen, da muss man immer Sonnenbrille tragen. Und man muss natürlich zwischendurch viel mehr Pause machen zum Trinken.
Diese Mehrpausen stehen den Männern zu, sagt Chef Henrik Laschka. Mit diesen zusätzlichen Pausen und dem langsameren Arbeiten schaffen sie allerdings nicht so viel wie sonst.
Da rechnen wir mit und wir wissen das auch. Also ich sag mal so im Groben an den wirklich Hitzetagen, ja, kann man schon sagen, mit Pausenzeiten, die erhöht sind, Trinkzeit, 20% Produktivität bleibt auf der Strecke. Aber ja, wichtig ist, dass die Jungs nächsten Tag auch noch da sind und nicht mit einem Sonnenstich zu Hause liegen, das hilft uns nicht.
Wie sehr Hitze Arbeitern auf dem Bau zu schaffen macht und was dabei im Körper passiert, das weiß die Berliner Fachärztin für Arbeitsmedizin Katharina Larisch.
Hitze bedeutet für jemanden, der draußen arbeitet, dass sein Körper sehr viel Stress hat. Ja, die einzelnen Organe werden teilweise nicht mehr richtig durchblutet. Das Blut wird dicker, weil wir sehr viel Flüssigkeit verlieren. Entzündungsbotenstoffe führen dazu, dass Gefäßreaktion sich verändert, das heißt, die Gefahr eines Herzinfarktes, eines Schlaganfalls steigt, die Nieren sind vielleicht nicht mehr richtig durchblutet, all das ist Stress.
Hinzu komme, dass die Sonneneinstrahlung, das sei nachgewiesen, in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen habe.
Die, insbesondere wenn jemand auch keine Kopfbedeckung hat, direkt auf das Gehirn geht und wie eine Entzündung im Gehirn macht. Das heißt, wir können uns hinterher nicht mehr richtig konzentrieren. Wir haben Schwierigkeiten, gute Entscheidungen zu treffen. Und deswegen sehen wir auch in Studien, dass bei Hitzewellen die Arbeitsunfälle zunehmen und die Produktivität abnimmt.
Menschen, die im Büro arbeiten, verlieren ebenso ihre Konzentration. Sie leiden aber weniger unter direkter Sonneneinstrahlung als vielmehr unter den warmen Büros und vor allem unter den schlaflosen Truppennächten.
Deswegen sehen wir auch im Büro, bei klimatisiertem Büro, eine Zunahme von Arbeitsunfällen. Wo man normalerweise denken würde, naja, die sind fein raus, im Gegensatz zu dem Bauarbeiter da draußen. Und das sind wirklich die Tropennächte und die Problematik des Schlafs bei hohen Temperaturen.
Den habt ihr durch.
Ich muss jetzt nur das ankern jetzt. Ja. Oben.
Dann ist fertig. Für Bauleiter Henrik Laschka bedeuten Hitzewellen indes nicht nur, dass seine Gerüstbauer weniger produktiv sind. Sie bedeuten auch Kosten.
Normalerweise bleiben für den Kunden unterm Strich keine Mehrkosten durch die Hitze. Die Mehrkosten quasi, die tragen wir als Firma selber. Viel wichtiger ist, unsere Fachkräfte zu schonen.
Annika Jensen war das über den Umgang mit Hitze im Gerüstbau. Andere Draußenjobs gibt es in der Landwirtschaft. Gerade ist da ziemlich viel zu tun. Für viele steht ja gerade die Erntezeit an. Und in diesem Jahr ist die durchaus mit Sorgen und Frust verbunden. Denn Weizen zum Beispiel mag die Extremhitze auch nicht wirklich. Mais findet die Trockenheit alles andere als gut. Die Landwirtschaft in Deutschland, die spürt die Folgen der menschengemachten Erderwärmung immer stärker. Und die Politik, naja, Nicole Markwald berichtet.
Noch stecken die Bauern in Deutschland mitten in der Erntesaison. Eine Bilanz dieses heißen Sommers steht also noch aus. Doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Erwartungen der Landwirtinnen und Landwirte nicht erfüllt werden können. Wer auf den Dürremonitor schaut, der vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig betrieben wird, sieht große regionale Unterschiede. Je weiter südlich man auf die Deutschlandkarte blickt, desto dunkler wird der mahnende Rotton. Dürre.
Aktuell gehen wir von einer leicht unterdurchschnittlichen Ernte aus, was das Getreide und den Raps anbelangt. Bei den spätreifen Kulturen ist es noch zu früh für die Vorhersage, aber auch hier setzt die anhaltende Hitze zu und wir rechnen bestenfalls mit einer durchschnittlichen Ernte.
Das sagt Stefanie Sabet, Generalsekretärin des Deutschen Bauernverbandes. Bedenklicher ist der Zustand beim Grünland, erklärt sie, also landwirtschaftlich genutzte Wiesen und Weiden. Das führt zu Problemen bei der Futterversorgung für die Tierhaltung. Nach einer Umfrage des Bauernverbandes müssen über ein Drittel der Landwirte Futtermittel zukaufen. Mit Blick auf die aktuelle Dürre sagt ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums, die Situation sei kein neues Problem. Sie sei ähnlich wie in den vergangenen Jahren. Die Regierung beobachte die Lage und sei im Austausch mit allen Akteuren. Landwirt Ralf Behring reagiert mit Unverständnis.
Ja, das ist unverantwortlich. Also das wäre so, als wenn ich als Landwirt sage, naja, ich beobachte es jetzt, wie meine Tiere verdursten oder weil meine Bäume vertrocknen. Nee, beobachten reicht nicht aus. Ich muss aktiv werden.
Behring betreibt einen Hof in der Märkischen Schweiz in Brandenburg. Seit 35 Jahren arbeitet er als Landwirt. Die Temperaturen machen ihm und seinem Hof zunehmend mehr zu schaffen. Die Pflanzen brauchen mehr Wasser, die Waldbrandgefahr steigt, der Klimawandel erleichtert invasiven Arten wie Borkenkäfer oder Eichenprozessionsspinner die Verbreitung, erklärt er. Und?
Der Winter setzt später ein und hört früher auf. Das heißt, wir haben ein längeres Pflanzenwachstum, was die Böden noch zusätzlich austrocknet.
Die Landwirtschaft in Deutschland leidet unter der Hitze. Das ist auch Thema diese Woche bei der Hauptalmbegehung mit Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer, CSU.
Also man sieht gerade im Sommer, dass der Klimawandel schon natürlich ein Thema ist, der die Landwirtschaft beschäftigt. Der auch uns beschäftigt, kann es nicht länger lassen, sonst darf ich es machen.
Ich kann es nicht regnen lassen. Landwirt Behring schüttelt über die Worte des Ministers den Kopf.
Wenn der oberste Minister sowas sagt, dann ist es wirklich nicht ermutigend für unseren Berufsstand.
Biobauer Behring zieht für seinen Hof für dieses Jahr eine gute Bilanz. Er freut sich über gute Getreideerträge und eine gute Obsternte. Ausreichend Futter für die Tiere auf der Weide. Das gelingt, betont er, weil er vor 30 Jahren damit begonnen hat, den Boden nachhaltig zu bewirtschaften. Und dafür braucht es langen Atem und Unterstützung.
Nicole Markwald berichtete über die klimawandelgeplagte Landwirtschaft. Bei planetaren Krisen wie der menschengemachten Erderwärmung oder dem Artensterben, da muss man manchmal absurde Gleichzeitigkeiten aushalten. Beim Artensterben zum Beispiel, dass einerseits jeden Tag Arten verloren gehen, andererseits manche Arten regelrecht explodieren. Die Tigermücke oder der Eichenprozessionsspinner zum Beispiel. Es gibt aber auch niedlichere Kollegen, Nutrias etwa. Aber auch von denen gibt es in Prag jetzt ein bisschen zu viele, wie Matthias von Lieben berichtet.
Wer in Prag an der Moldau spazieren geht, sieht seit vielen Jahren nicht mehr nur Schwäne oder Enten. Viele Touristen hoffen auch auf eine Begegnung mit Nutrias. Mit Möhren, Gurken oder Brot ausgestattet, locken sie die Nagetiere ans Ufer, filmen sie und streicheln sie sogar. In den sozialen Medien kursieren hunderte solcher Videos. Doch was für viele Besucher ein tierisches Urlaubserlebnis ist, ist längst ein Problem. Denn die Nutrias, wegen ihres Aussehens auch Biberratten genannt, haben sich in Prag und im ganzen Land bereits stark ausgebreitet, sagt Miloš Ježek. Wir treffen den Wildtierökologen von der tschechischen Agraruniversität an einem heißen Julitag auf der Prager Schützeninsel. Normalerweise tummeln sich hier viele Nutrias. Heute haben wir kein Glück. Im Grunde genommen können wir heute schon davon sprechen, dass die Nutrias die gesamte Tschechische Republik besiedelt haben. Sie kommen de facto in jedem Gewässer und jedem Teich vor. Besonders wohl fühlen sie sich in Gebieten, in denen Menschen leben. Wie viele Nutrias allein in Prag leben, lässt sich kaum sagen. Schätzungen gehen von mehreren 10.000 Tieren aus. In ganz Tschechien sogar von bis zu 1 Million. Und da die Tiere gern gefüttert werden und kaum natürliche Fressfeinde haben, breiten sie sich weiter aus. Seit 2016 gelten sie in der EU als invasive Art, sagt Miloš Ježek. Auch weil sie das Ökosystem negativ beeinflussen. Ein Problem ist, dass sie die ursprüngliche Ufervegetation zerstören und dadurch auch die natürlichen Lebensräume der einheimischen Arten, wie zum Beispiel Enten. Ein weiteres Problem ist, dass Nutrias in den Ufern bis zu 15 Meter lange Tunnel für ihren Erdbau graben. Dadurch verliert das Ufer an Stabilität und das kann gefährlich werden. Besonders kritisch ist das in der Nähe von Deichen. Dort können beschädigte Ufer Überschwemmungen begünstigen, sagt Lenka Cholobenticova von der tschechischen Agentur für Natur- und Landschaftsschutz. Sie warnt nicht nur deshalb davor, die Tiere zu füttern oder anzufassen. Sie verlieren so ihre Scheu und können auch aggressiv werden. Es gab bereits mehrere Fälle, in denen sie Menschen oder Hunde angegriffen haben. Zudem können Nutrias als Überträger von Krankheiten oder Parasiten fungieren. Nutrias stammen ursprünglich aus Südamerika. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden sie von uns Menschen nach Europa gebracht. Teilweise für den Fleischverzehr, vor allem aber für die Pelzzucht. Die damalige Tschechoslowakei war ein Zentrum dieser Industrie. Als der Markt Ende der 80er Jahre zusammenbrach, ließen viele Züchter ihre Tiere frei. Die Nutrias fanden neue Lebensräume, sagt Miloš Ježek. Das mitteleuropäische Klima kommt ihnen sehr entgegen. Sie sind in der Lage, die Winter zu überstehen, die hier nicht so streng sind. Heute bekommen sie bis zu 5-mal im Jahr Nachwuchs, pro Wurf je 5 bis 6 Jungtiere. Die Stadt Prag schreibt auf Anfrage, die große Zahl an Nutrias liege aber vor allem an Menschen, die sie füttern. Nicht nur auf der Schützeninsel hängen deshalb Schilder. Nutrias füttern verboten, steht darauf in roter Schrift geschrieben. Doch viele Besucher ignorieren die Hinweise. Um die Ausbreitung der Nutrias einzudämmen, werden sie in Tschechien teilweise bejagt. In Prag werden jährlich etwa 200 Tiere gefangen, im ganzen Land Tausende. Doch der Erfolg ist begrenzt. Da sie de facto keine natürlichen Feinde haben und dabei ihnen auch keine nennenswerten Krankheiten auftreten, können wir davon ausgehen, dass ihre Population weiter wachsen wird.
Matthias von Lieben über die Nutria-Schwämme in Prag. Dass übermäßige Fischerei ein großes Problem für den Natur- und Artenschutz ist, das ist für Hörerinnen und Hörer dieser Sendung jetzt keine Überraschung. Wir berichten oft genug darüber. Zum Beispiel über die Problematik der Grundschleppnetze in Schutzgebieten. Tatsächlich können genau diese Netze aber noch ein Problem mit sich bringen. Durch eine bestimmte Nutzungsart tragen sie nämlich zur Plastikverschmutzung der Meere bei. Thomas Schröder mit der ganzen Geschichte.
Jakob Strand ist Meeresökologe an der Universität in Aarhus und sucht die dänische Küste seit 2016 systematisch nach Müll ab.
Wenn wir visited our North Sea Coast,
als wir an der Nordseeküste unterwegs waren, stellten wir fest, dass diese seltsamen Schnüre sehr oft vorkamen. Seitdem sind sie mir immer häufiger aufgefallen. Ich habe sie nicht nur in der Nordsee, sondern auch im Kattegat und sogar in der Ostsee gefunden.
Die Plastikschnüre sind sogenannte Dolly Ropes, eine Art Scheuerschutz aus der Fischerei, erklärt Daniel Steputis, Experte für Fangtechnik am Thünen-Institut für Ostseefischerei.
Manche Fischereinetze werden über den Meeresboden gezogen, sogenannte Grundschleppnetze. Und die haben natürlich das Problem, dass manchmal nicht nur vorne das Netz am Grund ist, da wo es am Grund sein soll, sondern auch hinten das Netz am Grund ist. Und wenn das über den Grund schleift, dann ist das nicht gut für das Netz. Das heißt, der Fischer hat ein Interesse daran, das Netz zu schützen. Im einfachsten Fall bindet er einfach irgendwelche Plastikfäden unten ans Netz, oft aus Polyethylen, oft orange oder blau.
Das Problem dabei ist, dieser Schutz wird schnell abgescheuert. Die Plastikschnüre landen im Meer.
Nach wenigen Wochen sind es dann teilweise 50%, die schon verloren sind. Das heißt, der Fischer muss dann die alten wieder abmachen, neue dran machen, da geht das ganze Spiel von vorne los.
Schätzungsweise 35.000 bis 50.000 Kilo Plastik landen auf diese Weise jedes Jahr in der Nordsee.
Wenn wir jetzt nach Helgoland fahren, sehen wir relativ viele Vögel, die tot an den Felsen hängen, weil die sich an diesen Plastikfäden verheddert haben und dann nicht mehr freikommen. Das heißt, die verhungern jämmerlich, weil sie einfach nicht mehr auf Nahrungssuche kommen. Am Ende geht das wahrscheinlich durch das ganze Ökosystem und hat ganz viele Auswirkungen.
Auch in den Mägen von Fischen und Meeressäugern wurden die Dolly Ropes bereits gefunden. Dabei ist das Problem schon lange bekannt. Daniel Steputis erinnert sich noch gut, wie er vor etwa 12 Jahren einen Anruf bekam.
Das war, als Henning Dulz, ein Fischer aus Föhr, eine Insel in der Nordsee, sich bei mir meldete und sagte, guck mal hier, wir haben hier ein Problem, komm doch mal vorbei und guck das an, vielleicht finden wir eine Lösung.
Laurin, mach erstmal der anderen Siegbock.
Henning Dulz ist seit Jahrzehnten als Krabbenfischer im Wattenmeer unterwegs. Auch er hat früher Dolly Ropes verwendet. Aber nachdem er sich länger mit dem Plastikproblem beschäftigt hatte, war für ihn klar, so kann es nicht weitergehen. Wenn er auf seinem Krabbenkutter Elche Loden die Netze ausbringt, dann sind dort keine Plastikfäden mehr zu sehen.
Was wir jetzt fahren, ist die Boje hinten.
Decksmann Lauren Wahalla wirft eine Boje über Bord, die am Netzende befestigt ist. Sie sorgt dafür, dass das Netzende, in dem sich während des Schleppens der Fang sammelt, leicht angehoben wird. Dadurch wird der Scheuerschutz überflüssig. Eine Methode, die mittlerweile viele Kollegen von Dulz verwenden.
Und am Anfang waren die sehr skeptisch, dass der Fang verloren geht. Und das haben wir ja mit dem Thünen-Institut auch bewiesen, dass die Fänge dadurch nicht beeinträchtigt werden. Jetzt haben die Fischer das dann für sich selbst ausprobiert und haben sich davon überzeugt.
Neben der Boje wurden noch andere Methoden, wie etwa unterschiedliche Netzformen, ausprobiert, die ebenfalls gut funktionierten, berichtet Daniel Steputis. Auch in den Niederlanden oder Norwegen gab es Versuche, die Dolly Ropes etwa durch Rinderhäute oder Holzfasern zu ersetzen. Doch obwohl es mittlerweile viele Alternativen gibt und die deutschen Krabbenfischer sich immerhin auf einen freiwilligen Verzicht von Dolly Ropes geeinigt haben, gibt es noch immer viele Fischer in der Nordsee, die Dolly Ropes verwenden.
Das ist so ein bisschen deprimierend, ehrlich gesagt. Das hat natürlich mit Politik zu tun. Das hat mit, wie lange brauchst du, um Regeln umzusetzen? Wie lange brauchst du, bis überhaupt alle verstehen, dass da ein Problem ist und so weiter? Da sind wir aber gerade dran. Da gibt es gerade ein bisschen mehr Bewegung als in den letzten Jahren, um das ein bisschen voranzutreiben. Aber das hätte man am Ende auch schon vor einer Weile machen können.
So hat die OSPA-Kommission zum Schutz des Nordatlantiks gerade eine Empfehlung verabschiedet, auf die Plastikfäden zu verzichten. Und auch auf EU-Ebene tut sich etwas. Henning Dulz, der zu einem Workshop mit Fischern, Politikern und Umweltverbänden eingeladen war, schrieb anschließend in einer Mail: Endlich, es herrscht Aufbruchsstimmung.
Thomas Schröder berichtete über Plastikverschmutzung durch Fischerei und wie man sie verhindern könnte. Die Folgen des Klimawandels werden derzeit in allen Lebensbereichen spürbar. Und was macht die Politik? Das ist Thema gleich in den Informationen am Mittag mit Maria Grunwald. Unter anderem mit Fragen an Thomas Gebhardt von der CDU. Er ist Obmann im Umweltausschuss. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sage danke für Ihr Interesse. Kommen Sie noch gut durch den Tag.